Achtung, eine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es unter anderem um Suizid, Femizid und Gewalt. Wenn euch diese Themen belasten oder unter Umständen retraumatisieren, hört diese Folge besser nicht oder nicht alleine. Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes. Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Mimi Gstaltner und zu Gast sind diesmal Matthias Janett und Benjamin Wagner vom Projekt Mannsbilder. Mit ihnen spreche ich über Männlichkeit. Wieso fällt es vielen Männern so schwer, Gefühle zu zeigen? Welche patriarchalen Rollenzuschreibungen werden von Männern erwartet? Wie können sie zu Gewalt führen und wie kann man diese verhindern? Hallo Benjamin.
Hallo Matthias.
Vielen Dank, dass ihr heute Zeit für dieses Gespräch nehmt.
Vielen Dank für die Einladung.
Hi.
Bei diesem politischen Podcast arbeiten wir nach dem Motto Transparency is the new objectivity. Deswegen beginnen wir unseren Podcast auch immer mit der Transparenzpassage, in der wir deklarieren, woher wir unsere GästInnen kennen und fragen sie, ob sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind. Wir kannten uns vor dieser Aufnahme gar nicht. Ich habe zum Thema Männlichkeiten recherchiert und euch direkt angeschrieben. Richtig?
Ja, korrekt.
Und dann noch zur Frage, seid ihr aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig, beziehungsweise wart ihr?
Ich war in meiner Jugend mal politisch aktiv, schülervertretungsmäßig, bin es aber seit 20 Jahren nicht mehr.
Nein und nein.
Euer Projekt Mannsbilder ist ein Projekt, das sich mit Männlichkeiten und dem Mannsein beschäftigt. Jetzt zum Einstieg die Frage, was bedeutet Mannsein eigentlich?
Sehr, sehr spannende Frage. Meines Erachtens gibt es da nicht nur eine Antwort darauf. Ich glaube, das sind sehr mitunter individuelle Lebenswege, die man beschreitet, Entscheidungen, die man trifft, wie man Männlichkeiten leben will.
Genau, ich stimme da dem Matthias zu. Auch nicht umsonst heißt unser Projekt Mannsbilder, also nicht wie die Mannsbilder, sondern wie zu Bild, Englisch, was ja auch im Subtext so mitschwingen lässt, dass das was Konstruiertes ist, was etwas ist, was man auch selbst formen kann, was nichts Statisches ist. Genau, so würde ich das beantworten. Aber zum Einstieg gar nicht die einfachste Frage.
Es war vielleicht mit Absicht. Ja, ein wichtiger Teil eurer Arbeit ist eine psychotherapeutisch begleitete Männergruppe. Wie kann man sich das vorstellen?
Man kann sich das so vorstellen, dass sich eine Gruppe von Männern 14-tägig trifft, mit dem Wunsch, sich unter Männern von Mann zu Mann sozusagen auszutauschen, und zwar spezifisch zu Themen, das Mannsein, Männlichkeiten betreffend, in Kommunikation zu treten und eigene Anliegen zu teilen, Erfahrungen zu teilen und so weiter.
Genau, die Gruppe findet 14-tägig statt, immer abends von 18 bis 21 Uhr, also für 3 Stunden. Die Gruppengröße sind maximal 10 Teilnehmer. Momentan sind wir zu 9. Es ist unsere 4. Jahresgruppe. Die Gruppe ist konzipiert als eine Jahresgruppe. Das heißt, sie dauert ein Jahr und endet dann. Habe ich noch was vergessen, Matthias?
Was möglicherweise noch spannend sein könnte oder interessant sein könnte, ist, dass von den 9 Teilnehmern, die wir dieses Jahr haben, der jüngste 21, 22 ist und der älteste 61 oder 62 ist. Also mittlerweile gibt es da eine ziemliche Range.
Hat sich das verändert? War das am Anfang anders? Oder weil du quasi sagst mittlerweile?
Das hat sich insofern verändert, da in der ersten Gruppe, die wir vor, glaube ich, 4 oder 5 Jahren mittlerweile hatten, das Alter ungefähr zwischen Anfang 20, Ende 20 war. In der darauffolgenden 2. Jahresgruppe war das Alter ungefähr zwischen Anfang 30, Ende 30. Und so ist von Jahr zu Jahr auch der Altersdurchschnitt, sage ich mal, gestiegen. Und wir freuen uns sehr darüber, dass wir dieses Mal jemanden dabei haben, der durchaus etwas älter ist im Vergleich zum Jüngsten und natürlich eine ganz andere Lebenserfahrung einbringen kann.
Das heißt, die Leute sind dann im einen Jahr dabei und haben aber auch nicht die Möglichkeit, quasi dann das nächste Jahr wieder in die Gruppe zu gehen. Ist das dann quasi abgeschlossen?
Naja, oder? Also sie haben die Möglichkeit, ein Jahr dabei zu bleiben. Das Ganze passiert schon unter der Freiwilligkeit natürlich. Also es ist möglich, früher auszusteigen. Das kam auch mal vor, wenn jemand zum Beispiel in ein anderes Bundesland zieht. Prinzipiell ist die Gruppe so konzipiert, dass sofern noch Platz ist, im ersten Quartal auch neue Teilnehmer noch dazukommen können. Danach ist die Gruppe geschlossen, damit auch eine Form von Vertraulichkeit gewährleistet sein kann. Seit Neuestem bieten wir eine Monatsgruppe an für die Teilnehmer, die bereits schon einen Jahreszyklus mitgemacht haben. Genau, da sind wir jetzt momentan, sind es 5 Teilnehmer.
Du hast vorher gesagt, Matthias, dass es quasi rund um das Mannsein geht, um Männlichkeit. Was sind da so Themen, die oft besprochen werden?
Es ist ganz interessant, weil sich die Anliegen durchaus von Gruppe zu Gruppe überschneiden. Unsere Vorgehensweise ist die, dass wir jeden Interessenten zu einem Orientierungsgespräch einladen, zu einem kostenlosen Orientierungsgespräch. Da die das erste Mal eventuelle Anliegen und Themen abfragen. Diese Orientierungsgespräche führen wir deshalb, weil eine unserer wichtigsten Aufgaben, die ist eine, ich sage jetzt mal, arbeitsfähige, vertrauensvolle und wertschätzende Gruppe zusammenzustellen ist. Und während des ersten Termins, wenn alle zusammenkommen, fragen wir diese Anliegen noch einmal ab, schreiben die auch auf. Und zu diesen Anliegen, eigentlich das wichtigste Anliegen oder das häufigste Anliegen ist tatsächlich, wie ich vorher schon erwähnt habe, der Wunsch, sich unter Männern zu männerspezifischen Themen auszutauschen. Diese Themen beinhalten Anliegen wie etwa interessanterweise Männerfreundschaften, Leistung und Erwartung, Sexualität, Beziehungsfragen hin in Richtung Beziehungsmodelle, Beziehungsformen. Es geht auch manchmal um Männergesundheit, Konkurrenz. In der letzten Gruppe, das war das erste Mal, es war sehr spannend, ging es um das Thema Vergänglichkeit. Habe ich irgendwas vergessen?
Nein, das sind, ja doch, vielleicht auch, was ein Klassiker ist, ist das Thema Bedürfnisse äußern und über Gefühle zu sprechen oder beziehungsweise es lernen, über Gefühle zu sprechen. Ich sage ein bisschen flapsig auch, sozusagen Gefühlsvokabular zu erlernen.
Also quasi, dass ich verstehe, was geht in mir vor, oder?
Genau, und es verbalisieren kann, also es vielleicht auch verorten kann im Körper, was passiert da gerade in mir, und es dann auch verbalisieren kann.
Und ein wichtiges Thema, das hätte ich jetzt fast vergessen, ist das Thema Vorbilder. Vorbilder, Rollenbilder, Männlichkeitsbilder, oft in Bezug auf das Thema Vatersein.
Okay, das heißt, dass dieses, also Vaterrolle ist wichtig fürs Mannsein, kann man das sagen, oder vielen?
Für manche ist es, glaube ich, ein wesentlicher Teil des Vaterseins, würde ich jetzt mal sagen. Des Mannseins, Entschuldigung.
Das heißt, kann ich mir das auch vorstellen, dass die Leute, die halt zu euch kommen, vielleicht auch einfach eine gewisse Grundstabilität und nicht jetzt in Akutsituationen sind?
Ja, genau. Also wir sind keine Psychotherapiegruppe, die jetzt spezifisch an einer Symptomatik arbeitet, wie es zum Beispiel Therapien gibt zum Thema Depression oder Therapiegruppen zum Thema soziale Ängste. Würde ich so sagen, das ist tatsächlich eine, deswegen sagen wir auch immer psychotherapeutisch begleitete Gruppe und keine Psychotherapiegruppe per se.
Laut Bericht des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz aus dem Jahr 2024 sind 80% der Suizidtoten Männer. Wie erklärt ihr euch das, dass das vorwiegend Männer sind?
Ich erkläre es mir mit, ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Der erste Faktor, würde ich sagen, ist die männliche Sozialisation hin zu, ich mache mir die Dinge mit mir selbst aus. Und wenn ich es nicht mehr mit mir selbst ausmachen kann, dann mache ich das Leben aus, sozusagen. Was eine Tragödie ist, muss man wirklich auch so dazu sagen. Der zweite Faktor ist der, auch wenn 80% der Suizidtoten Männer sind, unternehmen mehr Frauen Suizidversuche. Das bedeutet, Männer greifen zu Methoden, die letaler sind, brutaler sind und schneller sind. Genau, das ist der zweite Faktor. Aber ich glaube, der erste Faktor, diese männliche Sozialisation, ist der haupttragende Faktor.
Und interessant wäre es vielleicht noch zu ergänzen, dass vor allem mit dem Älterwerden das Risiko, dass Männer sich suizidieren, steigt. Vor allem, glaube ich, auch vor dem Hintergrund, weil Männer, wenn sie alleine sind, alleine leben, nicht mehr so die sozialen Kontakte haben, wie sie es hatten, als sie zum Beispiel verheiratet waren oder mit einer Partnerin zusammengelebt haben. Oft war es die Partnerin, die diese sozialen Kontakte gepflegt hat, die dann mit dem Tod der Partnerin, der Frau auch weggefallen sind.
Das heißt, es sind schon noch quasi Themen, die ihr in eurer Männergruppe wiederfindet, oder? Quasi einerseits dieses, wie deal ich mit meinen Gefühlen, was mache ich damit, wie kann ich das verbalisieren, und halt auch dieser Aspekt, was du eben vorher auch gesagt hast, Freundschaften, Männerfreundschaften, soziale Kontakte pflegen. Ist das eben was ihr dann irgendwie, wo ihr da auch Parallelen ziehen könnt?
Parallelen ziehen bin ich mir jetzt nicht sicher. Tatsache ist, dass das Thema Männerfreundschaften tatsächlich immer wieder in den verschiedenen Gruppen zum Thema gemacht wurde und sich auch ein bisschen beobachten hat lassen, dass mit den Jahren oder mit dem Älterwerden auch das Schließen von Männerfreundschaften gar nicht so einfach ist. Und ich möchte nicht sagen, dass wir darauf hinweisen, aber wir so versuchen schon auch zu transportieren, wie wichtig Männerfreundschaften sein können. Und das ist immer wieder ganz interessant, wie Teilnehmer an der Männergruppe oder an den Männergruppen ihre eigenen Erfahrungen dahingehend schildern.
Um nochmal kurz zurückzukommen, wie glaubt ihr, kann man diesen Männern helfen oder wie können die animiert werden, sich früher Hilfe zu suchen?
Indem wir psychische Belastungen und Erkrankungen entstigmatisieren, vor allem auch psychische Belastungen bei Männern. Das ist, glaube ich, der Nummer 1-Punkt, Entstigmatisierung von psychischen Belastungen, dass es ein Zeichen von Stärke ist, sich Unterstützung zu holen, sei es im Freundeskreis oder eben auch therapeutische Unterstützung. Was die Suizidalität betrifft, gibt's, ja, glaube ich, wär's hilfreich, letale Mittel wie Waffen einzuschränken zum Beispiel. Oder auch zu schauen, dass zum Beispiel bei U-Bahnen oder so hat sich gezeigt, wenn da mit Begrenzungen gearbeitet wird, dann gibt es einfach weniger Suizidversuche und dadurch weniger Suizidtote.
Das heißt einfach auch die Umstände zu ändern oder anzupassen.
Ja.
Weil du vorher gesagt hast, entstigmatisieren. Wenn ich jetzt an Leute denke, die vielleicht zu eurer Männergruppe gehen, würde ich vielleicht laienhaft denken, dass dann vielleicht bereits die aufgeklärten Männer zu euch kommen. Ist das so?
Nein. Tendenziell würde ich sagen, ja. Es hat sich gezeigt, dass die allermeisten, muss ich kurz nachdenken, um nicht zu sagen, fast alle auch schon Therapievorerfahrung hatten im Einzelsetting, manche auch im Gruppensetting. Ja, also ich merke, mein Jein, ich tendiere jetzt eher zu die Antwort, die Frage mit Ja zu beantworten, ja.
Okay, wie versucht ihr dann quasi andere Leute zu erreichen? Geht das überhaupt, wenn ihr quasi sagt, die Leute, die dann zu euch kommen, haben schon Vorerfahrung?
Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil wir vor der ersten Männergruppe alles versucht haben, um an potenzielle Teilnehmer zu kommen. Das heißt, wir haben Einrichtungen wie Fitnessstudios angeschrieben, Seniorenvereine, das Priesterseminar. Also alles, was uns in den Sinn gekommen ist, wurde von uns über diese Männergruppe informiert. Es gab, glaube ich, keine einzige Rückmeldung damals, was dazu geführt hat, dass der Benny die Idee hatte, einen Instagram-Account ins Leben zu rufen. Und es ist uns dann tatsächlich über das Instagram-Account gelungen, genug Teilnehmer zu finden, um mit der ersten Gruppe zu starten. Mittlerweile ist es so, dass die Männer, die zu uns in die Gruppe kommen, uns über das Internet finden, die sehr spezifisch eingeben, Männergruppe Wien oder ähnliches und dann auf uns stoßen. Ich sage immer, ich bin froh über jeden Mann, der seinen Weg zu uns in die Gruppe findet und auch dankbar.
Und vielleicht noch eine kurze Ergänzung. So mancher Mann hat den Weg zur Männergruppe auch über seine Partnerin gefunden.
Mal wieder lastet die Care-Arbeit auf dem Rücken der Frauen. Das heißt, wenn ich jetzt an Männergruppen denke, viel Angebot gibt es da wahrscheinlich nicht. Zumindest, was ich ergoogelt habe. Ich habe genau dasselbe gemacht, habe ich gegoogelt und habe mich gefunden und dann angeschrieben. Ist eure Männergruppe auch aus einem Defizitbedürfnis entstanden?
Gut, das glaube ich nicht. Ich hatte es nicht so im Blick, dass es da einen Bedarf gibt. Es war viel mehr so, dass als ich begonnen habe, eigenständig mit KlientInnen zu arbeiten, die Beobachtung gemacht habe, dass mehr und mehr Männer den Weg zu mir in die Praxis finden. Ich komme eigentlich aus einem anderen Bereich, weil ich mit mehr Vorerfahrung mit Jugendlichen gehabt. Und ich habe diese Thematik rund um Männlichkeiten und Mannsein spannend gefunden. Und der Matthias wollte immer eine Gruppe machen. Und so haben sich unsere Interessen vereint. Und erst in einem zweiten Schritt ist mir bewusst worden, oh, da gibt es ja eigentlich wenig bis nichts.
Auf eurem Instagram-Profil, was ihr vorher schon lobpreisend angekündigt habt, habt ihr einen Post, auf dem groß und fett geschrieben steht, das Patriarchat schadet auch Männern. Was meint ihr damit?
Genau die 80% Suizidtoten zum Beispiel. Ich meine damit auch diese Anforderung an Männern, eine glaube ich, unbewusste Anforderung, immer leistungsbereit zu sein, sich immer durchsetzen zu müssen, auch gegenüber, nicht nur gegenüber Frauen, sondern auch gegenüber anderen Männern. Immer stark sein zu müssen, das ist schädlich für die gesamte Gesellschaft und ja auch für Männer.
Wenn über Männlichkeit geredet wird, ist schnell auch mal über toxische, also giftige Männlichkeit die Rede, hast du jetzt eh schon ein bisschen angeteased. Was bedeutet Toxic Masculinity in eurer Arbeit? Und als zweite Frage, gibt es dazu auch schon Alternativmodelle?
Ja, um die zweite Frage gleich vorweg zu beantworten. Es gibt ein Alternativmodell, das sich gerade so am Bilden ist. Das wären die Caring Masculinities. Vielleicht kommen wir dazu noch später zu sprechen. Der Ausdruck toxische Männlichkeit, ich merke bei mir, ich bin ein bisschen ambivalent, was dieses Wort betrifft. Ich habe es nicht zeitlang auch auf Instagram und so immer wieder verwendet, weil es ein ganz gutes Buzzword ist. Mittlerweile merke ich, für mich nervt es mich ein bisschen. Vor allem nervt mich die Reaktion darauf, die von manchen Männern auch so verstanden wird, dass dann sozusagen das Mannsein oder Männlichkeit per se toxisch und giftig wäre. Und so war der Begriff ja auch nie gemeint. Deswegen,
magst du vielleicht kurz sagen, was der Begriff oder wie du den Begriff immer interpretiert hast?
Toxische Männlichkeit habe ich für mich so verstanden, dass es eine Form von Männlichkeit ist, die um jeden Preis sich durchsetzen muss, in der ein Mann sehr laut sein muss, sehr risikofreudig agieren muss, so Verhaltensweisen, die einem selbst und anderen schädigen. Genauso dieses höher, weiter, besser als, was einherkommt auch mit einer, oft mit einer Abwertung und Unterdrückung des jeweiligen Gegenübers, mit der Fantasie dadurch ein bisschen so sich selbst zu erhöhen. Das wäre so der Dunstkreis sozusagen, was ich unter toxischer Männlichkeit verstehen würde.
Und verstanden wurde es dann quasi als Männlichkeit heißt automatisch toxisch oder weil du sagst,
so
es wurde.
Wird oder wurde es oft verstanden. Und dieses Wort toxisch ist gerade so, es ist gerade irgendwie so, wird so inflationär verwendet. Irgendwie viele Menschen sind in einer toxischen Beziehung, dieses und jenes ist toxisch. Vielleicht ist dieses Inflationäre das, was mir ein bisschen widerstrebt. Ich spreche deswegen jetzt lieber von einer traditionellen Männlichkeit beziehungsweise hegemonialen Männlichkeit, wie es in der Fachliteratur genannt wird.
Also die vorherrschende Männlichkeit?
Ja, genau.
Ich glaube, ich kann es gut nachvollziehen, was du sagst mit den Buzzwords. Ich habe immer das Gefühl, dass gerade in der Popkultur sowas ist wie Buzzwords oder Therapiesprech wird finde ich einfach auch sehr grenzwertig oder manchmal auch missbraucht. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, weil bei den Hashtags Not All Men etc. Oder auch wenn es jetzt um Feminismus geht oder Patriarchat, also all diese Worte, die einfach auch eine Bedeutung tragen, die man quasi braucht, lösen, finde ich, sehr oft so eine automatische Gegenwehr aus. Also kann ich gut nachvollziehen, was du sagst.
Ja, und manchmal werden, weil du gesagt hast, Therapie sprich, manchmal werden dann auch, wird es verwässert. Ja? Zum Beispiel, alle sind jetzt getriggert von irgendwas und Trigger kommt aus der Traumatherapie und ist schon ein ganz, ganz eindeutiger Begriff. Und nur wenn du etwas sagst, was bei mir etwas auslöst, bin ich noch nicht getriggert. Anderes Thema, aber...
Nein. Also vielleicht wäre da einfach eine sensiblere Verwendung von diesen Begriffen ein Wunsch. Also ich kann es nachvollziehen. Caring Masculinities hast du schon angesprochen. Ja, habe ich noch nie gehört. Erzähl mir bitte. Was
noch
soll
nie
das
gehört?
Sein? Nein.
Ja. Ja, genau. Ist so, ist auch vielleicht auch ein Buzzword, I don't know, aber ist so eine eher neuere Überlegung, Männlichkeiten auch neu zu denken. Und den Aspekt der Fürsorge für sich und vor allem auch für andere mitzudenken unter dem Deckmantel Männlichkeit, bedeutet für mich zum Beispiel, dass Väter Care-Arbeit und Hausarbeit übernehmen, auch den Mental Load tragen. Das wäre die Caring Masculinity in Kurzform.
Das heißt, auch die Sorgearbeit und die, was war das Zweite, was du gesagt hast?
Mental Load.
Also die mentale Bürde, also einfach nur, um das vielleicht auch zu deklarieren. Ganz kurz nochmal zu den Buzzwords, weil es mich interessiert. Ist das was ihr auch in den Männergruppen mitkriegt, dass, weiß ich nicht, bei so großen Wörtern wie Patriarchat, Feminismus, eine gewisse Gegenwehr oder Anti-Haltung?
Kommt durchaus vor, dass vielleicht der ein oder andere im ersten Moment sich vielleicht sogar ein Stück weit angegriffen fühlt. Es gibt auch bei uns in der Männergruppe immer wieder Männer, die durchaus, ich würde mal sagen, tendenziell eher einem traditionellen Männerbild folgen, was für uns okay ist, weil wir unsere Aufgabe, und da glaube ich, spreche ich auch für den Benni, unsere Aufgabe nicht darin sehen, jemanden zu missionieren oder von etwas zu überzeugen. Vielmehr ist es unser Ziel, eben einen Raum, einen Rahmen zu schaffen, in dem dieser wertschätzende, und das ist das ganz, ganz wichtige, Austausch möglich ist. Und da darf auch Platz für unterschiedliche Meinungen und Zugänge sein, solange niemand abwertend oder beleidigend oder kränkend ist. Und das ist bisher glücklicherweise noch nie der Fall gewesen. Sollte jemand sozusagen kränkend werden oder ausfallend werden, würden der Benni und ich auch natürlich gleich einschreiten.
Aber ja, es gibt Männer, die mit dem bösen F-Wort sozusagen oder mit dem Begriff Gender wenig anfangen können. Und gleichzeitig gab es und gibt es in jeder Gruppe aber auch Männer, die da durchaus offen sind und sich schon mehr informiert haben. Und dann gibt es einen Austausch. Und ich würde sagen, meistens auch dann entstehen neue Perspektiven. Darum geht es ja auch oft.
Zum Stichwort Gender gleich meine nächste Frage. Wie thematisiert ihr als Mannsbilder Geschlechtsidentitäten, die sich jenseits von Mann und Frau verorten? Ist das ein Thema?
Ist in der Gruppe, würde ich sagen, wenig Thema. Alle bisherigen Teilnehmer verorten sich als Cis-Männer. Gleichzeitig haben wir, wie der Matthias gesagt hat, als wir das Projekt gestartet haben und sämtliche Initiativen angeschrieben haben, haben wir auch Vereine und Initiativen aus der Queer-Community angeschrieben. Die waren tatsächlich die einzigen, die geantwortet haben damals, die Rosa-Lila Villa, mit der Antwort, sie haben bereits für ihre Peers eigene Gruppen. Wir wären und sind offen für Transmänner. Das ist für mich völlig klar, dass Transmänner Männer sind. Aber in der Gruppe wird es wenig bis nicht thematisiert. Also jetzt so non-binary zum Beispiel oder so, also genderfluid.
Der Fall der Französin Gisèle Picot, die von ihrem Ehemann jahrzehntelang misshandelt und durch ihn von anderen Männern vergewaltigt wurde, löste eine notwendige Auseinandersetzung über sexualisierte Gewalt aus. Welche Beweggründe seht ihr hinter so einer Gewalt?
Welche Beweggründe diesen Täter dazu gebracht haben?
Also was bringt einen, in dem Fall Mann, dazu, diese Gewalt auszuüben?
Meine Ferndiagnose, ich kenne den Täter nicht, aber meine Ferndiagnose wäre ein Anspruchsdenken über seine Frau und jetzt Ex-Frau oder bald Ex-Frau und deren Körper.
Also ein Besitzanspruch.
Genau, das ist das Wort, das ich gesucht habe, danke. Einen Besitzanspruch, ganz genau. Und wahrscheinlich auch einen Machtanspruch, sonst wäre er nicht auf diese ihre Idee gekommen, das zu tun.
Das heißt, es ist oft eine Motivation, die dahinter liegt, wenn Männer zu physischer Gewalt greifen. Besitzanspruch oder?
Ja.
Ausüben von Macht.
Ausüben von Macht und Besitzanspruch. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es zu Femiziden kommt. In letzter Konsequenz.
Ja. Ist Gewalt in euren Gruppen auch ein Thema? Habt ihr mit sowas quasi Berührungspunkte gehabt? Oder sind die Leute dann eh quasi nicht bei euch, weil es...
Das ist, glaube ich, das eine, dass wir machen keine Täterarbeit per se. Nichtsdestotrotz könnte man es ja nicht ausschließen, dass trotzdem ein Täter den Weg in unsere Gruppe findet. Ich glaube, Täterarbeit, das macht die Männerberatung, da kommen die jeweiligen Personen und Männer dann auch zum Beispiel auf gerichtliche Anweisung dorthin und müssen sich einem Antigewaltstraining oder whatsoever unterziehen. Das Thema Gewalt war bei uns wenig Thema, was kein Thema war, war Partnerschaftsgewalt. Was schon Thema war, war Gewalt in eigenen Erfahrungen als Heranwachsender zum Beispiel mit anderen Männern.
Glaubst du, ist Gewalt in Partnerschaft vielleicht dann auch was, über das man nicht redet oder über das man nicht, was einfach schambehaftet ist?
Ich glaube, das kommt eher in der Einzeltherapie als in einem Gruppensetting.
Was schon angesprochen wurde, ich erinnere mich an einen Klienten, war das Thema Wut und der Umgang mit Wut. Aber Wut ist ja quasi auch ein Stück weit okay. Darüber hinaus kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass Gewalt oder das Ausüben von Gewalt einmal Thema gewesen wäre.
Das heißt, wir sind dann eigentlich wieder beim Gefühle erkennen, oder? Wenn du sagst, Wut ist ein Thema. Ich kenne das nur von vielen FreundInnen, dass Frauen eher dazu tendieren, egal was ist, zu weinen und Männer, egal was ist, zu wütend zu sein. Ist das was ihr auch beobachtet?
Absolut. Also ich würde sagen, Emotionen, auch in Emotionen zeigt sich Doing Gender. Ich sage immer, wie sie so flapsig. Die Trauer ist weiblich gepachtet und es ist voll okay, wenn eine Frau weint, auch wenn der Auslöser eigentlich etwas wäre, wo es rational logischer wäre, wenn die Frau wütend wäre oder wenn er zum Schreien wäre. Wenn eine Frau wütend reagiert, dann wird sie schnell mal als hysterisch, hat ihre Tage oder whatsoever betrachtet. Und bei Männern ist es genau umgekehrt. Die Wut ist sozusagen männlich gepachtet und ist eine, ja, fast schon Ressource, weil wer wütend ist, kann sich durchsetzen. Und wenn ein Mann jetzt aber mit Trauer reagiert oder mit Weinen reagiert, dann ist er gleich mal, weiß ich nicht, ein Waschlappen oder Warmduscher oder was weiß ich, kein richtiger Mann eben.
Wie verlerne ich diese Sachen?
Fällt mir jetzt ad hoc keine Antwort darauf ein. Ich glaube, dass es aus meiner eigenen Erfahrung als Therapeut, glaube ich, dass es einfacher ist, Gefühle wie Trauer und so das tiefe Bedürfnis vielleicht zu weinen, dass es einfacher ist, dem nachzugehen und dem nachzugeben in einem Einzeltherapiesetting. Und auch da den Rahmen zu schaffen, den Raum zu schaffen, in dem das möglich ist, in dem das sozusagen erlaubt ist, ohne dafür bewertet zu werden, sondern vielmehr war in dieser Situation, in diesem Gefühl wahrgenommen zu werden und ein Stück weit auch begleitet zu werden.
Ich weiß nicht, ob es ums Verlernen geht oder ums Erlernen der einer weiteren emotionalen Kompetenz sozusagen. Früher war unsere erste Frage an den Gruppenabenden, wie geht's dir? Das haben wir relativ schnell auch auf Input eines Lehrtherapeuten verändert. Und wir fragen jetzt, wie fühlst du dich? Weil auf die Frage, wie geht's, kann man sagen, gut, passt schon, muss oder was auch immer.
Wie die anderen wollen.
Ja, genau. Und, und die Frage, wie fühlst du dich, ist schon so eine erste Intervention, da so emotionale Kompetenzen im Sinne von Vokabular zu entdecken und dann immer wieder auch was anzubieten.
Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne was erwähnen. Erst das letzte Mal hat ein Teilnehmer erzählt, dass er eine Freundschaft zu einem anderen Mann reaktiviert hat und jetzt sehr aktiv dran bleibt. Und er hat erzählt, dass immer, wenn sie sich treffen, seine erste Frage ist, wie fühlst du dich? Und dann tauschen sie sich sozusagen auf der Gefühlsebene miteinander aus. Und ich fand das sehr schön, ich fand das sehr berührend.
Vor allem ist es dann schön, wenn die Leute das einfach ins Privatleben mitnehmen und dann halt auch weiter verteilen und am besten halt wahrscheinlich an nächste Generationen, damit sie nicht erst mit 30, 40 anfangen, ihre Emotionen zu benennen. Ist das jetzt leider ein Griff zurück. Benjamin, du hast vorher Femizide angesprochen. Der Extremfall von Gewalt sind eben diese Femizide, also Tötungsdelikte an Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Nach 27 Femiziden im letzten Jahr wurde am 5. Jänner auch in Österreich die erste Frau getötet. Welche gesellschaftlichen und politischen Veränderungen seht ihr als notwendig, um Gewalt an Frauen und folglich auch Femizide zu reduzieren?
Boah, das ist eine große Frage. Es ist vor ein paar Wochen, glaube ich, eine Studie rausgekommen. Ich habe sie noch nicht gelesen, muss ich dazu sagen, von der Alice Cambo aus Graz. Aber die Kernmessage dieser Studie dürfte wohl sein, dass wenn die Care-Arbeit zu Hause aufgeteilt wird, möglichst aufgeteilt wird, ich bin mir gar nicht sicher, ob 50-50 überhaupt immer möglich ist, aber möglichst aufgeteilt wird, also je gleichberechtigter die Care-Arbeit aufgeteilt wird, desto weniger Gewalt gibt es in der Partnerschaft. Das ist mathematisch, statistisch ganz gut aufgearbeitet in dieser Studie. Was mich zu dem Punkt führt, ich glaube, wir müssen noch mehr Arbeit und mehr Initiativen reinstecken in eine geschlechtergerechte Gesellschaft. Und das sehe ich mit einem, da habe ich einen sorgsamen Blick auf die jetzige Regierungsverhandlungen. Ich lasse es mal so stehen. Vielleicht muss man Gewalt ja sozusagen mehrdimensional sehen und vielleicht in einem Eisbergmodell, ja. Also Gewalt hat ja viele verschiedene Facetten und es ist ja nicht rein die physische Gewalt oder der Femizid. Das einzige, Gewalt beginnt ja schon viel früher. Beginnt vielleicht auch bei einem sexistischen Witz oder bei einem biergeschwängerten Klaps auf den Hintern der Kellnerin. Und dass es da Männer gibt, die das auch gegenüber dem, der so ein Verhalten an den Tag legt, thematisieren und sagen, du, jetzt nicht so leibend.
Also quasi, dass man einfach auch eingreift bei einer Beobachtung, oder?
Um das geht's. Genau. Positive Vorbilder vielleicht, ja.
Ich habe mich vorher gefragt, sind diese Vorbilder, sind das dann Personen, die berühmt sind? Weil, weißt du, ich denke mir so in der Volksschule, wenn ich jetzt denke, was sind deine Vorbilder, habe ich so, weiß nicht, Prominente im Kopf.
Na, ich finde spannend.
Geht's mehr um ein Modell, um eine Rolle? Weißt du, was ich meine?
Es wird das eine wie das andere geben. Also wir haben in der letzten Männergruppe haben wir über das Thema Vorbilder gesprochen. Und ja, da gab es speziell einen, der so eine Art Vorbild, was Männlichkeit betrifft, hatte. Es gab aber andere, die gar keine Vorbilder hatten, die sich auch, nachdem wir sie eingeladen haben, sich Gedanken darüber machen, wer ein Vorbild sein könnte, da ist kein Vorbild entstanden. Ja. Ich glaube nicht, dass es eine berühmte oder erfolgreiche Person sein muss, In meiner Vorstellung ist es eher jemand, der vielleicht eine Art Inspiration ist, ja, oder mutig ist, Profil zeigt, eine Haltung hat, eher dahingehend.
Oder jemand, der in einer Situation eine besondere Persönlichkeitseigenschaft zeigt und die nehme ich mir raus in mein Repertoire sozusagen. So würde ich es verstehen als Vorbild.
Das heißt, mehr vorbildliche Handlungen.
Ja.
Vielleicht, um das abzuschließen, wenn ihr jetzt denkt an Männer und Mental Health, was wäre was, was ihr gerne noch sagen würdet, was euch am Herzen liegt oder was ihr gerne hättet, dass Leute vielleicht draußen mehr ein bisschen besser verstehen?
Dass man sich als Mann nicht dafür schämen muss, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn es einem nicht gut geht.
Mein Statement wäre so in die Richtung, Männer sind Menschen und Menschen haben Gefühle, also haben Männer Gefühle.
Als letzte Frage würde ich euch gerne fragen, was können Männer aktiv zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt beitragen?
Das, was sie beitragen können, ist, wenn sie Formen von Gewalt beobachten, einzuschreiten.
Ja, sehe ich auch so. Einschreiten, Haltung zeigen, den Mund aufmachen, sich womöglich auch unbeliebt machen bei einem Freund, der gerade irgendwie einen sexistischen Witz macht. Und ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Danke dir.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Feedback wie immer bitte an redaktion@ganzoffengesagt.at. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder bei euren FreundInnen weiterempfehlt. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Spotify und Blue Sky. Wir freuen uns über euren Follow und noch mehr über eure 5-Sterne-Bewertungen. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, kauft bitte auf Apple Podcasts oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. So könnt ihr alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu auch noch bei, dass wir, ganz offen gesagt, in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady findet ihr in den Shownotes. Zum Abschluss empfehle ich euch einerseits die Podcast-Folgen meiner heutigen Gäste und den Spiegel-Podcast über den Prozess Pellicot. Er beschreibt die Gräueltaten, die Giselle Pellicot durchleben musste. Wenn ihr die Infos zu ihrem Fall ausführlich aufbereitet haben wollt, hört rein. Die Folgen sind heftig, aber wahnsinnig gut gemacht. Bitte schaut auf euch. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald bei Ganz offen gesagt. Tschüss!
Missing Link.